Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Danke, liebe Band, richtig cool. Danke euch. Habt ihr einen Applaus für die Band auch? Die haben einen guten Job gemacht. Ich hab das neue Lied gefeiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich auch diesen, wie nennt sich das, wenn hinten dran so ein Movie läuft, ein Track läuft. Das sah so aus bei diesem Flusslied, das sah so aus wie Schokolade. Habt ihr das gesehen, so Schokolade mit Schokoladenstückchen drin? Ich habe voll Hunger bekommen auf Schokolade irgendwie. Das hat mich bis jetzt beschäftigt, wie ihr merkt. Vielleicht war das ein bisschen zu intensiv, das ganze Ding. Ich würde gerne heute sprechen über das Thema authentisch leben, Beziehung zu mir selbst. Beziehung zu mir selbst. Und du fragst dich vielleicht so, als Christ, darf man überhaupt eine Beziehung zu sich selbst haben? Oder sollte man nicht total selbstlos sein? Sagen wir ja manchmal so, wir sind selbstlos oder Jesus war selbstlos und dann bedeutet das, dass man gar keine Beziehung zu sich selbst haben darf. Aber ich glaube, das ist gar nicht damit gemeint. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine Beziehung haben zu uns selbst, weil wisst ihr was, du hast eine Beziehung zu dir selbst, ob du es willst oder nicht, dein ganzes Leben lang. Das wird so sein. Bis du stirbst, hast du eine Beziehung zu dir selbst. Die Frage lautet eigentlich nur, welche Beziehung hast du zu dir selbst? Und wenn du Mein Gebet ist für dich, dass du eine gute Beziehung zu dir selbst hast. Und wenn nicht, dann hoffe ich so sehr, dass du es noch ändern kannst. Ich glaube, du kannst es. Und eine gute Beziehung zu dir selbst aufbaust. Wie sagt man heutzutage? Enjoy yourself. Dass du selbst etwas Freude an dir hast. Weil manche Leute fragen sich vielleicht, warum haben sie so wenig Freude? Es könnte daran liegen, dass du dich selbst gar nicht genießt. Dass du gar keine gute Beziehung zu dir selbst hast. Und das ist das Ziel, ich glaube, das ist das Ziel Gottes mit uns, dass wir eine Beziehung zu uns haben, die gut ist. Dass wir sagen, oh, ich mag es mit mir selbst zusammen zu sein. Das ist viel besser, als die ganze Zeit in Spannung mit mir selbst zu leben. Wir machen häufig viele Leute verantwortlich für, wie es uns geht. Aber vielleicht sollten wir beginnen, uns selbst verantwortlich zu machen, wie es uns geht. Und daran arbeiten, wie unsere Beziehung zu uns selbst ist, oder? Amen. Deswegen habe ich gedacht, wir sprechen mal kurz über dieses Thema, damit wir das ausschließen können oder wir merken, oh, es ist ein großes Thema, möglicherweise. Du sagst, oh, das ist vielleicht eine Sache, daran sollte ich mal arbeiten, eine Sekunde. Stimmt das? Okay, also, das ist das Ziel. Und das Problem mit der Beziehung zu uns ist, dass wir auch Erwartungen an uns haben, die wir erfüllen oder nicht erfüllen. Jeder hat Erwartungen, ob ausgesprochen oder nicht, an sich selbst, was er tut, was er nicht tut, ob er nett ist oder nicht nett ist. Und manchmal wundern wir uns über uns selbst. Kommt dir das auch manchmal so vor? Du denkst dir, meine Güte, bin ich unausgeglichen. Oder meine Güte, und dann ist die Frage, was machen wir damit? Geben wir anderen Schuld? Oder ignorieren wir das? Es ist interessant, was wir damit machen können, alles. Oder nehmen wir uns an, sind wir ehrlich zu uns selbst? Das nennt man so authentisch sein. Wir sind ehrlich mit uns selbst. Wir sagen, aha, so bin ich. Okay. Manche Leute bringen das so weit, dass sie ihre schlechte Laune und ihre, sagen wir mal, ihre Zickenhaftigkeit, können Frauen sein, aber auch Männer, dass sie die auch vor sich hertragen, als ob es ein Preis wäre und sagen, so bin ich halt. Guck mal, so bin ich halt, ich bin authentisch. Ich bin nicht ganz sicher, 100%, ob es das eine gute Beziehung beschreibt zu dir selbst. Ich glaube, authentisch sein heißt, eine Beziehung zu sich selbst zu haben, zu verstehen, dass diese Beziehung, dass ich sie akzeptieren muss, dass ich sie annehmen muss, aber dass sie nicht bleiben muss, wie sie ist. Ist das gut? Das Evangelium lädt uns ein, nicht zu bleiben, wie wir sind, sondern lädt uns ein, dass wir von Jesus verändert werden. Hast du das schon mal gehört? Hast du schon mal gehört, dass Jesus uns verändern will? Dass du nicht so bleiben musst, wie du bist? Ist das eine gute Sache? Einige Leute sind begeistert, einige Leute sagen, oh, habe ich noch nie gehört. Oh, heute hörst du es vielleicht zum ersten, vielleicht zum zweiten Mal. Ich weiß nicht. Schlüssel ist auf jeden Fall, dass du dich selbst annimmst. Es ist ein Schlüssel, dass du dich selbst annehmen kannst, eine Beziehung zu dir selbst zu haben. Es ist ein Schlüssel für dein Glück. Es ist ein Schlüssel für deine Entwicklung. Du kannst dich gar nicht entwickeln, wenn du dich nicht selbst annimmst. Weißt du das? Du kannst machen, was du willst. Wenn du nicht zu dir selbst stehst und eine Beziehung zu dir hast, dann kannst du, wie soll ich sagen, dann ist es so, als ob wir Schneekugeln auf uns selbst werfen und hoffen, dass es irgendwie wirkt. Ey, mach mal. Wer hat schon mal davon gehört, von der Therapie Schneekugeln auf andere zu werfen und dann zu hoffen, dass die andere Person sich verändert? Das ist merkwürdig. Das wird nichts. Wir brauchen eine gute Beziehung zu uns selbst, damit wir uns selbst entwickeln können, führen können. Ich glaube sogar, wir brauchen eine gute Beziehung zu uns selbst, damit wir uns zu Jesus führen können. Damit wir in der Lage sind, auf Dauer mit Jesus zusammen zu sein. Jesus will uns das zeigen, wie das geht. Er will uns helfen dabei. Aber wenn wir keine Beziehung zu uns haben oder eine kleine, wenig ausgeprägte oder schlechte Beziehung, dann kann es sein, dass wir es überhaupt nicht schaffen, mit Gott gut zusammenzuleben. Weil uns das fehlt. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Heute Morgen auf jeden Fall. Eine gute Beziehung zu mir selbst, eine positive Beziehung mit mir selbst zu haben. Wie gesagt, viele nennen das authentisch. Ich habe mal einen Mann gekannt und das fand ich sehr erstaunlich. Der war so, als ich ihn kennengelernt habe, schon 70. Und da war wirklich ein Vater im Glauben und er hat Jesus geliebt. Und er war ein Geschäftsmann gewesen und war sehr, sehr erfolgreich in seinem Leben. Sehr, sehr erfolgreich, großartige Dinge getan. Und das findest du als junger Mensch auch sehr attraktiv. Da sagst du, oh, der weiß, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Ich muss von ihm lernen. Und so war ich auch. Ich habe gedacht, ich muss hören, was er sagt. Und eines der erstaunlichen Geschichten, die er erzählt hat, war, dass er gesagt hat, dass er gebraucht hat, um sich selbst zu akzeptieren, wer er ist, wurde er 52 Jahre alt. Und ich dachte, wow, das ist ganz schön lange. Und ich dachte, wie kann das sein? Das ist ganz schön kompliziert. Das ist es nämlich. Ist gar nicht so einfach, weil wir sind ganz schön komplizierte Personen. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwierig das ist, wenn wir mit uns selbst nicht klarkommen, wie schwierig ist es, mit anderen klarzukommen, oder? Deswegen, um mit anderen klarzukommen, ist es ziemlich hilfreich, mit sich selbst klarzukommen. Oder? Das ist keine so schlechte Angelegenheit. Das ist keine schlechte Sache. Das Problem in der Beziehung zu mir liegt darin, liegt in der Person, die ich gerade bin und in der Person, die ich sein will. Also die ich tatsächlich bin und die ich eigentlich gerne wäre. Kennt ihr diese Spannung? Kennt ihr das so ein bisschen? Ich wäre gerne jemand, bin aber jemand anders. Im Kopf habe ich, dass ich die Person bin, liebevoll und nachgiebig und geduldig. Dann verlasse ich das Haus, Berliner Verkehr und schreie im Auto rum, du blöd und so weiter. Und ich merke, das ist gar nicht da drin, was ich dachte, was da drin wäre. Ich bin gar nicht geduldig, ich bin gar nicht nachgiebig, ich bin gar nicht barmherzig, sondern ich bin voller was auch immer komischer Sachen. Das ist manchmal so, ne? Und dann merke ich so, wie kriege ich das hin, dass ich die Person bin, die ich gerne sein will? Und manchmal wollen wir auch jemand anders sein und das hat unterschiedliche Gründe. Wir wollen jemand sein, wir wollen unbedingt jemand sein, dass wir das sind. Und es hat gute Gründe und schlechte Gründe. Zum Beispiel, ich will jemand sein, der attraktiv ist oder der so ist, dass er geliebt wird, dass er angenommen wird. Wir alle wollen geliebt und angenommen werden, also wollen wir jemand sein, der geliebt und angenommen wird. So mal basically, oder? Irgendwie wollen wir nicht so völlig aus dem Ruder gehen, dass wir sagen, kein Mensch guckt uns an. Wir wollen von Menschen irgendwie gemocht werden. Das wäre schön, dass sie mit uns sprechen, freundlich. Und irgendwie versuchen wir uns da in irgendwie so, dass wir ansprechen, Minimum. Das wäre zumindest großartig. Oder dass wir den sozialen Erwartungen von anderen Menschen entsprechen irgendwie. Dass man sagen kann, ja, das ist, andere Leute haben eine Erwartung an mich, weil ich vielleicht irgendetwas repräsentiere, weil ich der Erstgeborene bin oder weil ich der Letztgeborene oder was auch immer, da gibt es irgendwie Erwartungen und deswegen versuche ich irgendwie diese Erwartung gerecht zu werden. Deswegen, das könnte ein Grund sein. Oder ich versuche mangelndes Selbstvertrauen, ich habe kein Vertrauen, mich selbst zu kompensieren, also versuche ich jemand zu sein, was ich gar nicht bin. Auch das kommt vor, das ist so fake it. Ja, wenn du es irgendwie vortäuschen kannst, dann ist es schon fast so, als ob ich es wirklich bin. Gar nicht schlecht. Jetzt muss nur noch alles hinterherkommen, dem Fake entsprechend. Meine Erfahrung mit Fake it ist, normalerweise hält das nicht lange. Es gibt Leute, die können eine ganze Zeit lang großartige Eigenschaften faken, aber irgendwann kommt es raus. Das ist die meisten von uns nicht stark genug, um auf Dauer den Fake irgendwie aufrechtzuerhalten. Oder wir wollen vielleicht auch selbst die Verantwortung für uns selbst gar nicht übernehmen, deswegen wollen wir jemand anderes sein. Das kann auch passieren. Dass wir sagen, ja, eigentlich wir geben nur vor, etwas zu sein, was wir nicht sind, damit wir es nicht selbst machen müssen. Oder wir nicht wirklich glauben, wer wir sind. Wir können gar nicht glauben, wer wir wirklich sind. Kannst du dir das vorstellen, dass du nicht glaubst, dass du der bist, der du wirklich bist? Ich glaube, dass es bei vielen Christen vorkommt. Dass das Wort Gottes etwas so krasseres über dich sagt, als dass du dir vorstellen kannst, dass das wahr sein könnte. Deswegen willst du jemand anderes sein. Deswegen willst du vielleicht, manche Leute graden up und manche graden down. Manche reden komisch, so von sich, als ob sie viel weniger sind, als Gott sie eigentlich gemacht hat. Hast du das schon gehört? So Leute, die so ein bisschen nach dem Motto, damit niemand zu viel von mir erwartet und damit niemand irgendwas von mir will, was ich nicht tun kann oder nicht leisten, dann lieber sage ich mal, dass ich alles nicht kann, dass ich total der Versager bin und dass ich es überhaupt nicht drauf bin. Ein bisschen witzig auch, damit ich trotzdem noch angenommen werde. Kennst du diese Art? Das ist, manchmal hat das so ein Zeichen, ich will jemand sein, weil ich nicht selbst glauben kann, wer ich wirklich bin. Dass du viel größer bist in Gottes Augen, als du selbst glaubst, dass du bist. Das bist du. Ja, ja. Es gibt viele Gründe. Und die Frage ist, wer willst du sein? Wer willst du sein? Und das ist nicht zu verwechseln mit der Frage, was will ich sein? Was will ich sein? Seht mal, es gibt Dinge, zum Beispiel Annahme oder Anerkennung. So, Annahme ist ja schon die erste Stufe, dass ich angenommen bin, aber Anerkennung ist schon auch starkes Ding, was wir alle mögen, dass jemand sagt, oh, der ist ja cool. Und der hat eine tolle Figur oder die Haare sind schön oder der war erfolgreich in seinem Job oder das ist einfach, wir lieben das. Oder zum Beispiel auch, wir mögen es, etwas zu besitzen. Ja, wir Christen, wir reden da nicht so drüber, weil wir wissen, das ist so eine Sache, aber Reichtum ist keine schlecht, eigentlich nicht schlecht. Oder Einfluss zu haben, Macht oder so etwas. Und das sind wunderbare Dinge, ehrlich gesagt, sind das coole Sachen in unserem Leben. Erfolg ist eine coole Sache. Aber wisst ihr was? Diese Dinge sind schreckliche Gründe oder Motivationen, um jemand zu sein. Sie sind ein schlechtes Warum. Wisst ihr, ich will das, all diese Dinge nicht klein machen, weil sie wirklich schön sind. Aber weder Anerkennung, noch Annahme, noch Reichtum, noch Macht, noch Erfolg sind gute Motive, um jemand zu sein. Wenn das die Motive sind, um etwas zu sein, dann wird es echt anstrengend in deinem Leben. Dann wird es echt gefährlich. Wisst ihr wieso? Weil es nie genug gibt von dem, was wir hinterher, nie genug Anerkennung, nie genug Annahme, nie genug Reichtum, nie genug Erfolg, nie genug Macht. Und wenn es nicht klappt, und wenn etwas davon, was du hinter, oder einer Sache dir dahinterherläufst, und viele Leute laufen einer dieser Dinge hinterher, wie wahnsinnig, weil es unsere Seele so sehr braucht. Und wenn wir sie nicht bekommen, dann bleiben wir übrig als niemand, weil wir das nicht bekommen haben, von dem wir glaubten, was wir sein müssten. Ich kenne Leute, die sind sehr, sehr reich. Und die würden sagen, wenn sie ihren Reichtum verlieren, sind sie niemand mehr. Weil ihr Warum lag in dem Reichtum. Aber ich möchte euch heute sagen, dass all diese großen Fragen Gott bereits in unser Leben hineingelegt hat. Wir müssen diesen Dingen überhaupt gar nicht mehr hinterherlaufen, sondern wir können das Warum verankern in dem, wer wir sind. Und wir müssen uns danach nicht ausstrecken und versuchen, es zu sein und damit uns verknüpfen. Weil das wird uns kaputt machen, das wird uns töten. Und viele Menschen tun das. Und ich sehe immer wieder, wie schwer das ist, wenn dann etwas kaputt geht, wenn Misserfolg kommt, wenn du abgelehnt wirst. Deswegen sind so viele Menschen auch so empfindlich gegen Ablehnung, weil alles in ihnen nach Annahme schreit und sagt, das ist, wer ich sein muss. Das ist, was ich sein muss, angenommen. Das ist, was erfolgreich, das ist, was ich sein muss. Und das ist furchtbar, das ist eine furchtbare Sache. Dein Warum sollte darin bestehen, jemand zu werden. Dein Warum sollte immer in der Person verankert sein, in der Selbst, wer du bist, die du wirst, nicht in dem Ziel, was du erreichen willst. Kennst du den Unterschied? Der Unterschied ist, dass du bist geliebt, du bist versorgt. All diese Dinge sind schon da in unserem Leben, weil wir Jesus in unserem Leben haben. Und viele Leute leben das Ding nicht. Und deswegen können sie sehr schwer sich selbst anerkennen, sehr schwer eine Beziehung zu sich selbst bauen, weil sie dieses Warum in ihre Zukunft verlegen. Habt ihr das? Seid ihr noch da? Ja. Okay, das ist gut. Ja, dann kann ich mal weiter predigen. Und die Frage ist, wer bin ich wirklich? Und es ist interessant, weil diese Frage ist, die kleinsten Dinge in unserer Vergangenheit häufig deformieren uns. Die merkwürdigsten Angelegenheiten, die irgendjemand sagt, ob unsere Oma oder unsere Eltern oder unsere Lehrer, die mal schräg gucken und plötzlich ist etwas in unser Leben hineingeraten und etwas, und wir tragen diese Verkrümmung, diese Deformation unser ganzes Leben hindurch. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Mann, der hat von einem guten Freund, ehrlich gesagt, der hat in der ersten Klasse gehört, den Satz von der Lehrerin, der ist aber merkwürdig. Und dieses der ist aber merkwürdig hat die nächsten 40 Jahre seines Lebens geprägt. Überall hat er diesen Satz gehört, ich bin merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Und mit 52 Jahren ist dieselbe Person. Irgendwann konnte er sich davon befreien, von dieser Lüge, von dieser Deformation. War nicht böse gemeint von der Lehrerin, war nicht böse gemeint in dem Augenblick. Viele Leute haben in dein Leben reingesprochen und ungeschützt haben wir es angenommen und dadurch ist etwas in uns hineingeraten und etwas ist schräg geworden, etwas ist komisch geworden, etwas ist... Und wir authentisch zu sein, ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. So zu sein, wer wir wirklich sind, ist gar nicht so, das, viele Leute denken, das ist das Einfachste, man muss sich einfach nur gehen lassen. Aber das stimmt nicht. Damit werden wir dem nicht gerecht, ganz und gar nicht. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir authentisch sein wollen, dann bedeutet das, dass wir herausfinden müssen, was hat Gott wirklich in unser Leben hineingelegt. Wer sagt eigentlich Gott, wer wir sind? Wer sagt Gott? Gott, was sagt Gott über mich, wer ich bin? Es gibt diese merkwürdige Geschichte, das Narrativ, so sagt man heute, das Narrativ unter uns, in Berlin gibt es auch, dass die Leute sagen, dass du dir das aussuchen kannst. Dass du der Herr bist über deine eigene Identität, dass du dir selber sagen kannst, wer du bist, dass du das definieren kannst. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott das gar nicht so geschaffen hat. Dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Sondern Gott sagt uns, wer wir sind. Gott ist es, der uns sagen kann, wer wir sind. Und weißt du was? Das, was Gott sagt, ist so viel powervoller, als uns irgendjemand sagen kann, auch wir selbst. Wir können durch all das, worin wir leben, können wir nur eine absolute Beta-Version von uns selbst erschaffen. Selbst wenn wir kreative Leute sind. Gott hat eine viel bessere Vision von dir, als wir uns überhaupt denken und vorstellen können. Gott kann uns sagen, wer wir sind. Ist das gut? Ah ja, wo machen wir weiter? Es gibt viel zu sagen, aber ich muss auch mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Irgendwo, ich glaube, die 5 Punkte kommen. Erst bin ich noch bei der Einleitung. Ach du meine Güte. Wisst ihr, Christen leben häufig, wir Christen, die mit Jesus unterwegs sind, die wir Jesus lieben, wir leben oft in so einer Spannung, und zwar in dieser Spannung von, dass wir einen Zuspruch von Gott haben und dass wir einen Anspruch spüren an uns. Kennt ihr dieses Ding? Gott sagt uns, wir sind Kinder Gottes, das ist der Zuspruch, und dann ist der Anspruch, als Kind Gottes bedeutet das, so und so zu leben. Und du merkst so, oh, es hört sich gut an in der Theorie, aber in der Praxis manchmal ganz schön anstrengend. Also als der Zuspruch ist, ja, wenn du ein Kind Gottes bist, ne, dann lebst du, dann ist der Gott dein Vater, der dich liebt, der dich annimmt. Aber dann bedeutet das, dass wir auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Wie der Sohn Gottes. Und dann sagst du, oh, wie Jesus leben, bin ich gar nicht so. Oh, da guckst du das an und denkst, oh, Jesus hat ganz schön gut gelebt. Und dann guckst du dein eigenes Leben an und denkst, oh, oh, oh. Und du merkst schon, da fängt schon an, einem heiß zu werden. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Christen die authentischsten Menschen sein können auf dem ganzen Planeten. Ich glaube, dass das in ihnen drinsteckt. Gerade weil Jesus da ist. Gerade weil die Gnade Gottes da ist. Ich glaube, es fängt erstmal gut aus, wenn du der authentischste Mensch bist von ganz Berlin. Das wäre schon mal ein Anfang, oder? Wenn Leute sagen, ich glaube, das ist das Anziehendste, was man überhaupt sein kann, so authentisch in einem Leben mit sich selbst zu leben. Warum wir manche Menschen anziehend finden, liegt daran, dass manche Menschen sich mögen. Und du denkst dir, die Person mag sich selbst. Die ist so komisch. Aber sie mag sich selbst. Und das ist merkwürdig, dass wir das anziehend finden, oder? Und komischerweise mögen wir Leute, die sich selbst mögen. Und es fällt uns schwer, Menschen zu mögen, die sich selbst nicht mögen. Ist das schon mal aufgefallen? Das ist komisch, ne? Leute, die sich mit sich selbst eine Beziehung haben, die positiv ist, das wirkt sich darauf aus, dass es eine gute Beziehung, dass du auch eine gute Beziehung zu ihnen haben willst. Das ist eine wertvolle Sache. Wisst ihr, du kannst alles richtig wissen über dich. Alle Dinge, die Gott sagt, kannst du alles wissen, aber dennoch nicht erreichen. Manchmal ist es so, dass wir neben uns stehen. Dass du quasi gar nicht weißt, das alles weißt du, aber das alles ist nicht mit dir verbunden. Das kommt nicht in deinem Herzen, das ist nicht in deiner Realität angekommen. Und das ist manchmal der große Kampf, den wir kämpfen. In der Bibel gibt es eine Person, über die würde ich heute gerne sprechen. Noch 15 Minuten. Und die heißt Jakob. Und von ihr wird uns berichtet, dass sie das ganze Leben mit sich selbst ringt. Das ganze Leben unterwegs ist. Von Geburt an hat Gott Jakob erwählt, aber er konnte sich nie richtig annehmen, nie richtig verstehen. Und Esau hatte alles, was Jakob wollte. Er war der Erstgeborene, er bekam den Segen, er bekam alles, was er wollte. Jakob wollte das, was Esau hatte. Und er war quasi die Spiegelperson von Esau. Zwillinge, waren Zwillinge gewesen. Und gleichzeitig, er wollte das, was die anderen, kennst du dieses Ding, du willst haben, was jemand anderes hat, dieses Innere, du denkst, dass die Person so viel besser lebt und das grüne Gras vom Nachbarn. Und denkst dir, das muss es sein. Und es ist interessant, dass uns in Jakob eine solche Person begegnet, die gesegnet ist, von Gott ausgestattet hat, aber die nie zufrieden ist mit dem, was sie hat, sondern kämpft und kämpft und kämpft. Kämpft ums Erbe, kämpft um Frauen, kämpft um Bezahlung, kämpft um alles. Sein ganzes Leben lang kämpft er wie ein Blöder. Und er hatte was vorzuweisen, ihr Lieben. Er war reich. Er hatte Anerkennung, er hatte Macht, er hatte Liebe. Er hatte sogar zwei Frauen sogar am Start. Aber wisst ihr was? Nichts davon schmeckte in seinem Leben süß. Nichts davon konnte ihm das geben, was ihm Ruhe und den Frieden geben und die Beziehung zu sich selbst, in der er sagte, er war entfremdet von sich und er suchte nach Versöhnung, denn da tobte ein Krieg. Und ich möchte euch vorlesen die Geschichte, wo er sich vornimmt, ein neues Leben zu beginnen. Und manche Leute, die leben irgendwie aus dieser Perspektive, jetzt wird alles neu. Neues Jahr, neue Chance. Ich lebe jetzt alles neu. Ich verlasse jetzt Berlin und gehe nach Hamburg, alles wird gut. Ich bin jetzt, Leute in der Midlife Crisis, bin jetzt 40, ich verlasse meine Familie, verlasse meine Frau, und alles wird neu. Und dann wird alles gut. Es ist eine Lüge. Aber er war in dieser Krise. Wollen wir mal sehen, was passiert, oder? Seid ihr noch da? 13 Minuten 30, das wird super. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich. Also er hat auch viele Kinder. Und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auf seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Oh, das ist eine merkwürdige Geschichte, ehrlich gesagt. Jakob kämpft an diesem Fluss. Er schickt seine ganze Familie über den Fluss und ein Fluss ist immer ein Zeichen für einen Neubeginn. Er möchte von Neuem beginnen und er schickt sein ganzes Leben, alles, was er erreicht hat, schon mal über den Fluss. Aber er bleibt allein zurück. Er bleibt allein zurück. Und ich möchte dir als allerersten Punkt sagen, ich habe 5 davon. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich versuche, die 5 dir zu geben, weil die 5 sind wichtig. Weil diese 5 zeigen uns eine Geschichte von Jakob, wie er ankommt und eine neue Beziehung mit sich selbst hat. Und das Wichtigste, was wir wissen müssen, bei jedem Neuanfang, den du vorhast, bist du mit im Boot. Viele Leute suchen sich einen neuen Job, weil sie sagen, mein alter Job ist so blöd. Das ist alles so gemein. Oder es gibt Leute, die die Gemeinde verlassen. Habt ihr schon sowas gehört? Die verlassen die Gemeinde. Weil die ganz doof ist zu ihnen. Und dann gehen sie in die nächste Gemeinde und denken, die ist ganz großartig. Aber ich will dir ein Geheimnis verraten. Die ist gar nicht mehr großartig, weil du bist dahin gegangen. Und der Punkt ist der, wir nehmen uns immer mit. Wir nehmen uns immer mit. Du bist immer Teil von dem Neuanfang. Und das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Du bist ein Teil des Problems und du bist wahrscheinlich auch das eigentliche Problem. Das ist hart, an diesen Punkt zu kommen. Aber normalerweise ist es eben nicht, dass du mehr Geld brauchst oder dass du mehr Auto brauchst oder dass du mehr Erfolg brauchst oder sondern was du brauchst, ist zu verstehen, wer du bist. Und dass Gott anfangen kann, das zu verändern und das zu heilen, wer du bist. Das Problem, darf ich das heute Morgen ganz liebevoll sagen, aber möglicherweise liegt es nicht bei deinem Ehemann oder bei deiner Ehefrau, bei deinen Kindern oder bei deinen Eltern. Es liegt möglicherweise bei dir. Und wenn du zu diesem Punkt kommst, ist das ein harter, harter Punkt. Aber hier ist die gute Botschaft. Du bist die einzige Person, die überhaupt die Entscheidung treffen kann, für dich selbst zu ändern. Weil du kannst nicht die Entscheidung treffen für deine Frau. Und ihr lieben Frauen, hört mich nicht falsch, aber du kannst auch deinen Mann nicht verändern. Das wird nichts. Ich weiß, viele Frauen, das ist Hobby. Ja. Aber es wird nicht funktionieren. Und die gute Botschaft ist aber, du kannst dich verändern. Das kannst du. Und das ist so wichtig zu wissen, du bist verantwortlich für deine Beziehung zu dir selbst. Du bist die Konstante in deinem Leben und du bist das wahrscheinlich auch das, um was es geht. Zweitens. Und es ist interessant, was er hier tut. Und er konfrontiert sich und es heißt hier, dann blieb er allein zurück. Dann blieb er allein zurück. Um dich mit sich selbst zu konfrontieren, ist Einsamkeit eines der besten Mittel, die es gibt. Ganz praktisch, super praktisch. Ich sag dir, Einsamkeit ist schrecklich. Kennst du Seven vs. Wild? Haben wir schon mal gesehen? Das ist so eine YouTube-Serie. Mittlerweile gibt es auch bei Amazon Prime. Und in der ersten Staffel ist es so, wie der Name schon sagt, sieben Leute gehen irgendwo in den Busch, also nicht irgendwo in den Busch, sondern auf solche Inseln, ganz alleine in die Natur und verbringen mehrere Tage, ich glaube sieben Tage, mit sich selbst ganz alleine. Und alle Aufnahmen sind mit ihrer eigenen Handycam da gemacht und da ist niemand dabei, kein Filmteam, niemand. Und das Interessante, wenn du das schaust, kannst du bei YouTube dir anschauen, ist, alle haben unterschätzt, sie haben nicht unterschätzt, wie hart es ist, dass es regnen könnte, dass sie keine Nahrung finden, dass sie Feuer machen müssen, dass es anstrengend wird. Das alles ist irgendwie nicht das Hauptproblem. Das sind alles so Survival-Profis, so Leute, die da alle möglichen Ideen drüber haben, wie man das alles macht. Das Hauptproblem, was sie fertig macht, ist, dass sie nur mit sich selbst konfrontiert sind. Die Einsamkeit. Und ich will euch etwas sagen, Einsamkeit kann so schmerzen, deswegen fliehen wir aus der Einsamkeit. Wenn wir keine Ablenkung haben, wenn uns nichts ablenkt von uns selbst, das kann etwas sein, was uns zum Wahnsinn bringt. Wenn du keine Gnade hast, wenn du keinen Jesus hast, wenn du nichts hast, mit dem du das abfedern kannst, dann boah. Und das ist, könnt ihr mal gucken, das ist eine kleine Studie, das ist so eine Sozialstudie. Und dann wird dir bewusst, wie krass das ist. Deswegen empfehle ich es, dass Menschen alle Dinge mal ausschalten um sich herum, nur ein paar Minuten, ein paar Stunden. Früher hat man das öfter mal, konnte man keine Wahl, musstest irgendwie auf den Bus warten, hast gedacht, Alter, kann das krass sein, nur zu warten auf den Bus. Oder im Zug alleine zu sitzen oder so etwas. Und heutzutage, da hast du keine Sekunde mehr allein, du kannst immer mit deinem Handy irgendwas machen, irgendwo scrollen, irgendwie Informationen. Und wir tun das, weil wir fliehen vor uns selbst. Wir wollen nicht mit uns selbst so konfrontiert sein. Wir finden uns selbst, was finden wir uns eigentlich? Langweilig, nervend, schwierig? Unsere Gedanken über Mann oder über Frauen oder über, was tun sie? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich glaube, es ist eines der gefährlichsten Dinge unserer Zeit, ganz ehrlich. Die der Teufel erfunden hat, ist es, Und gleichzeitig, ich liebe Smartphones, ich liebe iPhones. Aber wir müssen wirklich verstehen, dass der Teufel, wenn er es benutzen kann gegen uns, dann wird er es benutzen, um uns selbst uns zu entfremden, um uns selbst vor uns selbst zu entfliehen. Und es gibt nicht nur das Smartphone, es gibt noch viele andere Dinge, die wir tun können, damit wir mit einer Person uns nicht auseinandersetzen müssen, nämlich mit uns selbst. Und das müssen wir wissen. Einsamkeit ist mein Freund, nicht mein Feind. Weil in der Einsamkeit ist eine Person mit dabei. Der, der uns liebt. Der, der uns kennt. Und wir haben die Chance, ihn zu treffen in dieser Einsamkeit. Dritter Punkt. Sind wir schon bei Punkt 3. Wenn du diesen Gott triffst in dieser Einsamkeit, wenn du ihn triffst in dieser Zeit, dann lass ihn nicht los. Wenn es einen Punkt gibt, den du mit nach Hause nehmen musst heute, lass Gott niemals los. Wenn es eine Meta-Story gibt im Alten Testament, an was es bedeutet, erfolgreich zu leben, was es eigentlich bedeutet, die Berufung, die Bestimmung zu erfüllen. Und wirklich, vergesst alles, was ihr ansonsten wisst, was ich ethisch zu handeln und irgendwie besonders drauf zu sein, Fähigkeiten zu haben wie Superman, vergesst es alles. Das Geheimnis jeder Person, ob es Abraham, Isaak, Jakob oder ob es David ist oder wer auch immer, Hiob oder was auch immer, es ist eine Sache, sie lassen Gott nicht los. Das ist das Geheimnis, sie lassen einfach nicht los. Sie sagen, Gott, du bist so gut, du wirst mich segnen, ich werde nicht aufhören. Es ist mir egal, wer ich bin, es ist egal, was meine Vergangenheit ist, es ist egal, du bist gut, es ist irrelevant. Wie blöd ich war, was alles nicht stimmt, aber du bist gut. Wenn es eine einzige Sache gibt, die ich dir heute Morgen sagen darf, lass Gott nicht los. Lass ihn nicht los, lass ihn nicht in Ruhe, sondern komm und bleib. Bleib, wo er ist, wenn du ihn hast. Habt ihr das? Und wisst ihr, Jakob kämpft um sein Leben. Er ist durch die Hölle gegangen und er geht in die nächste Hölle. Er trifft seinen Bruder, den er betrogen hat. Da ist er auf dem Weg. Und er fragt sich, wo ist all der Segen, den Gott ihm versprochen hat? Wo ist all das? Und er hat ein Leben, er hat ein erfolgreiches Leben und dennoch ist sein Leben voller Zweifel, es ist voller Betrug, es ist voller Druck, es ist voller Unsicherheit. Er kämpft, und das ist, was wir lesen, er kämpft mit Menschen und er kämpft mit Gott. Ich weiß nicht, wer du bist und wo du stehst, aber vielleicht kämpfst du dich durch dein Leben. Bist gar nicht friedlich, sondern du bist ständig am Kämpfen. Alles in dir ist am Kämpfen. Mit dir selbst, mit deiner Umwelt, mit deinem Leben, mit deinem Schicksal, mit dem Tag, dass du überhaupt aufstehst. Manche von uns sind froh, dass sie überhaupt stehen, dass sie überhaupt noch am Start sind. Manche von uns feiern überhaupt, dass wir noch am Start sind. Ganz ehrlich, es gibt Zeiten in meinem Leben und ich bin Pastor. Dann denke ich, ich feiere einfach nur, dass ich immer noch dabei bin. Dass die Gnade Gottes immer noch größer ist als alles, was in meinem Leben gruselig ist und mein altes Leben versucht zurückzuschlagen. Empire Strikes Back. Aber der Herr ist größer und seine Gnade ist größer. Und es gibt Tage, da ist es so. Und dann muss es gefeiert werden. Er kämpft und es kann schmerzhaft werden. Und vielleicht ist dein Leben schmerzhaft. Vielleicht kann es so schmerzhaft werden, dass du es kaum aushältst. Aber ich möchte dir sagen, lass Gott nicht los. Denn Gott hat Segen für dich. Denn Gott hat etwas für dich, um dein Leben zu berühren und dich zu der Person zu machen, die du wirklich bist. Und einen Frieden in dein Leben zu bringen und dich ankommen zu lassen in deiner Bestimmung. Das ist, was Gott für uns hat, für jeden von uns. Das ist ein Versprechen Gottes. Und das dürfen wir annehmen, das dürfen wir glauben. Das Einzige, was wir nicht tun sollten, dass wir weggehen. Lass uns bleiben bei Gott, lass uns bleiben bei ihm, auch wenn es uns alles kostet. Vierter Punkt, es geht schnell, oder? Das war jetzt der wichtigste Punkt, aber die anderen Punkte sind auch gut. Vielleicht helfen sie dir zu diesem Punkt. Lebe ein ungeteiltes Leben. Was meine ich damit? Viele Christen unterscheiden, vielleicht bist du auch so jemand, zwischen geistlichem Leben und, ja, wie soll man sagen, so reales Leben. Ja, so wie halt das im realen Leben mache ich so und im geistlichen Leben mache ich so. So, das sind irgendwie zwei Welten, in denen wir uns befinden. Und dieses Geteiltsein mit unserem Leben, das macht ganz komische Dinge mit uns. Das lässt uns fast schon auch geteilt sein an unserer Person. So, es gibt da diese Sonntagschristen, davon habt ihr bestimmt schon gehört, von diesem Phänomen. Christen, die am Sonntag Christen sind und während der Woche irgendwie was anderes und so. Und das ist schwierig. Ich glaube, dass wir Abstand nehmen müssen von dieser Lüge, geteilte Persönlichkeiten zu sein. Und wenn wir bei Jakob eine Sache sehen, die er verstanden hat, die er wirklich geschätzt hat und die wirklich einen Unterschied in seinem Leben gemacht hat und auch bei seinem Vater Isaak, er hat verstanden, dass das geistliche Leben großen Einfluss hat auf sein reales Leben. Dass alles, was in der geistlichen Welt passiert, ein Spiegel ist, eine Synchronisation sein wird auf seine Gestalt hier, auf das Leben hier, dass es sogar sich zurücksynchronisiert in sein geistliches Leben, dass man das nicht voneinander trennen kann. Und wir leben manchmal so, als ob wir sagen, ah, das ist so geistlich, oder wir versuchen das irgendwie so in Schubladen zu packen und zu sagen, da ist das Gebet oder da ist eine geistliche Entscheidung, hier ist die richtige Entscheidung. Jakob lebte nicht so. Isaak lebte nicht so. Wisst ihr, manchmal, da frage ich mich schon, in Hebräer 11, Neues Testament, das ist das große Kapitel von den Glaubenshelden. Und da stehen dann große Namen drin von Mose und Abraham und Noah und so weiter. Und da steht auch was drin von Isaak. Ich habe gedacht, was hat dann Isaak eigentlich gemacht? Außer, dass er Sohn war. Ja, und dann wieder Vater. Also, er hat jetzt nicht wirklich viel gemacht. Also, wo du dachtest, so, was hat er denn eigentlich richtig? Eigentlich hat er nur was Falsches gemacht. Er hat den Falschen gesegnet. Er hat nicht so viel. Also, selbst die Geschichte von seiner Frau, das war ja auch nicht selbst. Das war ja ein Diener, den er geschickt hat, um seine Frau zu holen. Also du denkst, was ist los? Und Hebräer 11, Vers 20 heißt es folgendes. Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Da dachte ich, ja, aber er hat die Falschen. Hallo? Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, wow. Das ist, was ihn zum Glaubensheld macht. Das, was hier steht, dass er die beiden Söhne gesegnet hat und darauf vertraut hat, dass Gott das in der Zukunft tun würde, was er als Segen ausgesprochen hat. Isaak nahm Segen extrem ernst. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, dass Jakob hat sich ja so verstellt als Esau. Er war ja ein Zwilling. Aber kein Zwilling ist gleich. Deswegen hat er so ein paar Sachen gefaked, um so zu tun, als ob er Esau wäre, um sich den Erstgeburtssegen zu erschleichen. Er hat seinen Vater eigentlich angelogen, hat ihn betrogen. Das ist, was er getan hat. Und dann bekommt er den Segen. Isaak segnet ihn, Jakob geht wieder und dann kommt Esau. Und dann kommt raus, ja, da war doch gerade, Esau war doch gerade schon da. Was machst denn du hier? Du bist auch Esau, wie kommt das? Und dann ist Esau verzweifelt und sagt, kannst du mich nicht auch segnen? Und Isaak sagt, ich kann dich nicht segnen. Ich habe gerade meinen Segen, den ich hatte, habe ich bereits Jakob gegeben. Ich kann ihn dir nicht geben. Isaak hat verstanden, dass das, was Gott einem gibt, so viel Power hat. Er kann nicht sagen, ja, dann war das nicht so gemeint, dann nehme ich es halt wieder zurück. Dann, Jakob, vergiss es! Vergiss, was ich dich gesegnet habe. Ich mache das jetzt hier mit dem richtigen Esau. Er hat gesagt, es tut mir leid, es ist, wie es ist. Das, was passiert ist, ist, was passiert ist. Das ist die Realität des Himmels, ist auf der Erde Realität geworden. Und er nimmt diese Situation an, er versteht diese Situation. Und das ist Jakob. Jakob hat verstanden, dass die Realität des Himmels immer eine Realität auf der Erde werden wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass was geistlich passiert, so viel Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Auch wenn wir glauben, wir könnten damit spielen, wie Esau glaubte, er könnte damit spielen. Er glaubte, ach, das Erstgeburtsrecht ist so viel wert wie ein Linsengericht. Gott hat das gehasst, wisst ihr das? Dass er dachte, er könnte spielen mit dem, was Gottes ist. Fünfter Punkt, das war ein kleiner Punkt, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil ich merke oft, wie wir versucht sind zu glauben, dass das, was Gott sagt, eine kleinere Realität ist als das, was wir fühlen oder von dem, was wir in unserer Welt erleben, aber das ist es nicht. Das, was Gott sagt, ist eine höhere Realität als das, was wir erleben. Und wir müssen verstehen, dass diese Welt Gottes in unser Leben kommt und dass sie anfängt, sich zu synchronisieren mit uns. Und wir müssen das super ernst nehmen. Wir müssen das umarmen, wie Jakob das umarmt. Fünftens, denke, was Gott sagt. Also sage nicht, was Gott sagt, sondern denke, was Gott sagt. Du kannst auch sagen, was Gott sagt, ist auch cool. Aber wenn du schon mal anfängst zu denken, was Gott sagt, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Weil hier ist es so wichtig, dass du das weißt. Wir können uns nicht selbst verändern. Wisst ihr, das ist eines der größten Probleme der heutigen Zeit ist, dass wir so ethische Christen sind, dass wir glauben, dass wir unseren Herzen sagen können, wie gut wir sind. Und dass unser Herz zuhört und sagt, ja, stimmt, du bist so ein guter Mensch. Ich sage euch, das ist die größte Lüge von allen. Wir können unsere Herzen nicht verändern. Wir können nichts an ihnen tun. Das Einzige, was wir tun können, wir können neu denken. Wir können uns einlassen auf die Gedanken Gottes und Gott kann unser Herz verändern. Er kann das tun. Aber nur, wenn wir bereit sind, das zu denken, was er denkt. Das zu sagen, was er sagt. Wenn wir bereit sind, Gott mehr zu glauben, als das, was wir denken. Als was wir in Realität wahrnehmen. Seht mal, was hier steht. Das ist so ein powervolles Ding. Wie heißt du? Wie heißt du? Fragt der Mann. Und er sagt, Jakob. Der Mann sagt hier, wenn er fragt nach den Namen, wisst ihr, wenn er sagt, hey, wer, dann meint er eigentlich, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Er sagt nicht, ich bin Esau, was er sein Leben lang gesagt hat. Er sagt nicht, ich bin jemand anderes. Er sagt nicht, ich wäre gern wie Esau. Also wenn ich, darf ich mich vorstellen, übermorgen bin ich der. So manchmal leben wir so, ne? Wir leben in so einer leichten Zukunft. Wir reden von uns, wie wir gerne wären, weil es so peinlich und so hart ist, davon zu sprechen, wer wir wirklich sind. Und du sagst dir vielleicht, ja, was ist das jetzt? Er sagt Jakob. Aber wisst ihr, das Wort Jakob, im Hebräischen ist es 1:1 das Wort, man könnte es so übersetzen, Betrüger. Man könnte sagen, Fersenhalter, das ist, was da steht. Ich bin der Fersenhalter und das bedeutet, ich versuche, mich vorzudrängen. Ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin. Was er sagt ist, ich bin ein Betrüger. Das ist, wer ich bin. Nichts an mir ist real. Mein ganzer Erfolg, alles, was ich habe, ist alles Quatsch. Ich bin ein Betrüger. Das ist, was er sagt. Das ist der Moment, in dem Gott uns verändern kann. Wenn wir sagen, wer wir wirklich sind und wenn wir zugeben, wenn wir bekennen, das ist das große Wort im Neuen Testament, wenn wir bekennen, was er bereits gesagt hat, wer wir sind, dann kann Gott alles tun. Ich glaube, viele, viele Menschen leiden darunter. Sie können nicht das werden, wer sie gerne wären, weil sie nicht zugeben, wer sie sind. Und wenn wir von Gott gefragt werden, wer wir sind, dann können wir ihm sagen, wer wir sind. Und er wird nicht furchtbar enttäuscht sein. Nein, er wird auch nicht sagen, ach du meine Güte oder so etwas. Ja, dann kann ich erst recht nichts machen. Sondern in dem Moment, wo wir sagen, wer wir wirklich sind, ich bin ein Betrüger. Was sagt Gott im nächsten Augenblick? Von nun an ist der Name Israel. Er gibt einen neuen Namen. Er gibt eine neue Identität. Er sagt, ab heute ist dein Kampf zu Ende. Du hast gekämpft gegen Menschen und gegen Gott dein ganzes Leben. Ab heute, wisst ihr, was Israel heißt? Gott kämpft für dich. Ab heute bin ich Gott und ich werde für dich kämpfen. An dem Punkt muss er kommen. An dem Punkt müssen wir alle kommen. Gottes Segen wird aktiviert, wenn wir sagen, was Gott sagt. Dann kann er anfangen, uns zu sagen, wer wir wirklich sind. Und alles kann sich verändern. Ist es gut? Ich glaube, dass Gott vorhat, heute uns mit uns selbst zu versöhnen. Er hat vor, dass wir heute anfangen, mit uns selbst in einer guten Beziehung zu leben, obwohl wir denken, das geht gar nicht. Ich bin so eine schreckliche Person oder so eine. merkwürdige Person oder so eine, was auch immer du denkst. Aber wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bekenne, was du sagst, dann kann er uns sagen, wer wir wirklich sind. Dann kann er uns sagen, uns verändern in die Person, die er schon immer in uns gesehen hat und welche Bestimmung in uns ist. Ist es gut? Na komm, lass uns aufstehen, lass uns zu Gott kommen. Bin schon ein paar Minuten drüber, deswegen. Deswegen, eigentlich gar nichts deswegen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, diesen Raum zu füllen mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wer du bist, was du tun kannst und wie wir zu uns selbst geführt werden, wie wir selbst, wie der Kampf aufhört, wie Frieden einkehrt. Geist Gottes, ich bete, dass heute Morgen unsere Herzen von dir nicht nur erschreckt worden sind, nicht nur gepiekst worden sind, sondern dass du uns zeigst den nächsten Schritt, denn du willst uns Frieden geben. Du willst uns ein neues Wort geben. Du willst uns deine Wahrheit zeigen, wer wir wirklich sind. Du willst uns in Versöhnung bringen mit uns selbst und dafür danken wir dir. Und Herr, dafür kommen wir heute Morgen, wie wir sind. Nicht mit der optimierten Version, nicht mit der Fake-Person, nicht mit dem, was wir immer sagen, was wir vor uns hertragen. Herr, wir kommen als die Betrüger, die wir sind, als die Aufreißer, die wir sind, Herr, als die Lügner, die wir sind, Herr, als die Menschen, die so tun, als ob, weil wir geliebt werden wollen, weil wir gemocht werden wollen, weil wir uns für zu klein halten, weil all diese Dinge so laut in unserem Leben schreien. Heiliger Geist, danke, dass du auf Wahrheit reagierst. Danke, dass du neues Leben für uns hast, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du für uns kämpfst. Danke, dass du für uns kämpfst. Danke, Jesus.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.